Welche Autoren hast du für die nun vorgeschlagene Methode noch im Auge, also auch im Rahmen des Projekts?
Wittgenstein und Davidson.
Okay, das heißt, legst du den Fokus dann auf analytische Philosophen auch?
Es geht darum, einerseits das klassische Paradigma oder jemanden, der eben so nahe wie Nietzsche zu verwenden und dann eben auch gerade Autoren, bei denen behauptet wird, dass das nicht der Fall wird. Nicht der Fall ist, ja klar.
Ich verstehe das Anliegen noch nicht ganz.
Das Anliegen besteht insbesondere darin, aufzuschauen, und das ist in dem kurzen Rahmen jetzt hier nicht möglich gewesen, ob diese Elemente auch eine vielleicht sogar logisch-argumentative Funktion übernehmen. Also, dass eine heuristisch-methodische gegeben ist, sollte aus dem hier gegebenen Beispiel eindeutig hervorgekommen sein. Und was ich eben auch gerne überprüfen würde, ist, inwiefern das Ganze auch Auswirkungen auf die Folgerichtigkeit und die tatsächliche Argumentation hat. Das heißt, inwieweit es auch die tatsächlich propositionale Argumentation betrifft, als auch welche Formen nicht propositionalen Wissens dadurch vermittelbar sind. Es geht also sehr in diese Literatur- und Wissendebatte hinein, die in letzter Zeit ja immer weiter am Wachsen ist.
Also nicht Ausgliederung in Literatur, sondern sozusagen genau, auf eine argumentative Ebene teilen.
Richtig, schauen, welche Auswirkungen literarische Elemente für die Argumentation haben und ob dadurch nicht an Sachen ausdrückbar sind, die innerhalb eines bestimmten, vor allem Aussagenverständnisses, nicht möglich wären.
Ja?
Nein.
Achso, ich habe so gewunken. Ja.
Ist das Zitatum des Essayismus immer schon an der Schwelle, sozusagen vom philosophischen und literarischen Schreiben, wobei es ja immer argusucht, argumentativ, solche Farbe literarischen Elemente als argumentative einzubringen?
Selbstverständlich, nach dem pragmatischen Kriterium der letzten 80 Jahre ist der Essay genau als so eine Grenzform definiert worden. Musil ist ja das bekannteste Beispiel dafür, wenn man gerade im Sinn sieht. Ja.
Kann ich noch was dazu sagen? Apropos 80 Jahre. Weil es gibt ja nicht nur Platon in der Antike, sondern auch Aristoteles. Und der hat sich seiner Poetik gerade die Kunst zum Beispiel der Wahrheit und der Philosophie näher gesehen als zum Beispiel die Geschichtsschreibung, was für heute Verhältnisse überraschend ist auf den ersten Blick. Weil wir sagen, Geschichtsschreibung sozusagen ist eben propositional, bezieht sich auf die Wahrnehmungen und die Ereignisse in der Geschichte. Und Kunst war für ihn sozusagen mehr, weil die Geschichtsschreibung war eher so etwas Niederes, was sich nicht mit den wirklich wichtigen Dingen beschäftigt. Das heißt, es gibt auch einen Wahrheitsanspruch der Kunst für die klassische Philosophie. Man könnte vielleicht auch schauen, bei Platon ja auch ist, der sehr viele literarische Elemente verwendet hat in seinen Texten, von Gleichnissen, von seine ganzen Dialoge sind ja eigentlich literarische, der größten literarischen Kunstwerke seiner Zeit.
Ja.
Wie, in welchem Verhältnis steht das jetzt zu Ihrem Projekt? Dass, wenn Sie die, also wie ich verstanden habe, ist es ja sehr stark, dass Literalität und Paraliteralität sozusagen das Grundthese ist, das wird nur als Fiktion behandelt normalerweise und das Elemente davon findet man sozusagen in der Philosophie und welche Funktion haben sie? Welchen Wahrheitsanspruch hat sozusagen die literarische Sprache für Sie?
Das wird sich dann wahrscheinlich viel mehr bei der Arbeit an den vermeintlich analytischen Autoren herausstellen. Bei Nietzsche scheinen sie vor allem dazu zu dienen, mehr destruktive Unternehmen durchzuführen, also Formen der Kritik. Insofern kann ich gegenwärtig auch noch nicht sagen, worin die konstruktiv-positive Funktion liegt. Da bin ich eben gerade erst am Arbeiten beginnen. Noch zwei Hinweise, was die Geschichtsschreibung betrifft, ist das, glaube ich, der einzige Punkt, wo sich Aristoteles und Hayden White treffen in ihrer Auffassung. Ich glaube, sonst sind die meistens nicht sehr nahe beieinander. Und in Betreff Platons kann ich gleich Werbung für einen Vortrag eines Kollegen machen, der nämlich genau diese Elemente in der Politeia am Samstag herausarbeitet, nämlich Matthew Meyer. Das geht auch sehr stark in die Richtung.
Würdest du dich jetzt zu den Gegnern des Gattungsunterschiedes zählen?
Aus einer funktionellen Perspektive ja, da ich glaube, dass der Gattungsunterschied notwendig ist, um das zusätzliche kritische und kognitive Potenzial dieser literarischen Elemente herauszubekommen. Wenn man das Ganze komplett einebnen würde und mit so einer komplett eingeebneten Rezeptionshaltung an die Texte ginge, wäre man wahrscheinlich nicht mehr in der Lage, gerade dieses Zusatz und Plus tatsächlich wahrnehmen zu können und isolieren zu können. Also erst eigentlich zumindest für diese kritische Seite eine Voraussetzung, dass man ihn aufrechterhält.
Ich nehme an, dein Begriff ist ein Angebot an unsere Zeit, weil sozusagen gemachte Unterschiede werden, also ich meine, ich glaube, Schlegel und Humboldt oder so haben diesen Wahrheitsbegriff gespalten, die Wahrheit der Wissenschaft und die Wahrheit der Literatur. Und so richtig rückgängig machbar ist das nicht, also dass das eher ein Begriff, ein Angebot ist, um dann wieder rückwärts zu lesen.
Mein Begriff ist nicht so stark wie der schlegische Anspruch, dessen Fortführung wir ja im Neostrukturalismus dann gesehen haben. Da ist ja die Frühromantik, insbesondere der Jenaer Kreis, sehr nahe an dem, was dann in Paris der 70er Jahre passiert ist. Und dadurch gehen halt auch viele Möglichkeiten für eine eher objektive, also partiell intersubjektive Ansprüche herangehende Philosophie verloren, wenn man das so macht. Wie man bei Paul de Man zum Beispiel sehr gut sehen kann. Also insofern ist es schon ein Rückschritt, nicht immer sehr problematisch, aber zumindest tendenziell gegen die schlegische Tendenz. Jetzt aber eben aus rein juristischen Gründen.
Ja. Wenn Helen White genannt wurde, haben Sie vor, sich auf die geschichtstheoretische Debatte zu beziehen, weil, also, nochmal von Aristoteles herzukommen. Also, im 19. Jahrhundert, die Historiker, die großen Historiker, die haben sehr, sehr bewusst versucht, gerade die Geschichtsschreibung literarisch zu machen. Und zwar ganz mit einem bewussten Anspruch, damit den Wahrheitsgehalt der Geschichtsschreibung zu erhöhen, nicht zu verringern. Weil sie Angst hatten, dass das haben sich dann die großen Historiker im deutschsprachigen Deutschlands im 19. Jahrhundert, die deswegen auch Nobelpreise, Literaturnobelpreise bekommen haben, für ihre Werke, und das war eine bewusste Strategie, also ist nicht ihnen passiert, sondern sie haben wirklich sozusagen mit dem Hintergrund der aristotelischen Unterscheidung, dass Kunst mehr als Geschichtsschreibung versucht, diese künstlerische Darstellung hereinzunehmen. Wollen Sie darauf Bezug nehmen auf diese Diskussion?
Das Ziel ist eigentlich eher, so multimethodisch wie möglich vorzugehen. Also gerade das ist der Vorteil dieses paraliterarischen Kriteriums, sich aber bei den Autoren auf wirklich zwei oder drei zu beschränken.
Eine Frage stellen, was die aristotelische Unterscheidung angeht, hängt die damit zusammen, dass die Geschichtsschreiber zu seiner Zeit von den Mächtigen bezahlt wurden, dass sie halt die Geschichte verfälschen?
Nein, das ist ein ontologisches Argument. Geschichtsschreibung bezieht sich auf die wandelbare Welt, auf die niedere, sozusagen auf die Ereignisse, die kommen und gehen, und das ist sozusagen philosophisch gesehen sozusagen was nicht satisfaktionsfähig. Während die Kunst sich sozusagen versucht, etwas Allgemeines herauszuarbeiten aus diesen Ereignissen, was Typisches herauszuarbeiten, und das ist sozusagen ein erster Schritt auf dem Weg zu den allgemeinen Wahrheiten der Philosophie. Mhm. Und natürlich ist bei Aristoteles immer auch die Nähe schon von Kunst, sozusagen Paradigma ist natürlich die Tragödie, die griechische Tragödienliteratur. Sozusagen hat eine sehr starke Nähe zur ethischen Theorie der Philosophie. Damit ist sozusagen Kunst einfach mehr wert als Drogen. Also sozusagen Geschichtsschreibung ist für ihn vor allem so Berichte über Ereignisse, was Könige getan haben, was irgendwann mal gemacht wurde. Also Unwichtiges, also zwar nicht falsch, also sollte nicht falsch sein, aber es sind wirklich keine wichtigen Wahrheiten, die da drinstehen. Also es ist von dem Hintergrund.
Also es geht eigentlich um zwei verschiedene Wahrheitsbegriffe.
Ja, also das ist das, warum sozusagen 1900 auch diese Verbindung dann so wichtig war für die Historiker, war, das zu versuchen, andere in der Geschichtsschreibung eben nicht über einzelne Personen sozusagen nur zu schreiben, sondern versuchen, an diesen einzelnen Ereignissen und Personen etwas Allgemeingültiges herauszuarbeiten. Dass man sozusagen, wenn man dann über Ereignisse, historische Ereignisse liest mit den Geschichtswerken, dass man nicht einfach nur erfährt, was damals passiert ist, sondern auch eine allgemeine Wahrheit für die Gegenwart herausziehen kann, weil man dann sozusagen auch über Charaktere, über Macht, über Politik allgemeine Aussagen drin finden kann in dieser Erzählung. Das war sehr erzählerisch natürlich.
Mich würde interessieren, inwiefern dieses Projekt vielleicht auch als eine Kritik am wissenschaftlichen Schreiben allgemein gesehen werden kann oder als ein Plädoyer für eine Erweiterung des wissenschaftlichen Schreibens. Denn mir erscheint wissenschaftliches Schreiben immer so als ein Korsett, das rhetorische Mittel versucht eigentlich auszublenden, soweit wie möglich. Und ich glaube, vielleicht ist das Projekt so eine Art, ja wie gesagt, Plädoyer für eine Erweiterung des wissenschaftlichen Schreibens, das eben diese literarisch-rhetorischen Elemente mit einbezieht. Und ich würde gerne wissen, ja, das vielleicht in dem
Projekt. Es geht insbesondere darum, zum Beispiel in der deutschen hermeneutischen Tradition, Manfred Frank habe ich ja zuvor auch zitiert, die haben das, was sie dort noch als Stil bezeichnen, und ich habe ganz bewusst auf diesen Begriff verzichtet, da er einfach aufgrund der langen Stilgeschichte so stark konnotiert ist, dass ich glaube, mit dem paraliterarischen Terminus leichter arbeiten zu können. Gerade diese Autoren haben das zwar auch berücksichtigt, haben es dann aber immer als den Ausdruck des Individuellen und damit eigentlich philosophisch nicht relevanten, da die Philosophie sich ja um das Allgemeine zu kümmern hat, irgendwie bezeichnet. Und insofern ist es zumindest an die Richtung auch, da gehört dann auch Gabriel dazu und die Leute, die in Deutschland in den 90er Jahren auch daran gearbeitet haben, dass das Ganze eben über dieses individuelle Element hinausgeht und dann doch auch kognitiv vollendet ist. Insofern ist das zumindest auch eine Teilkritik an diesem meines Erachtens nicht weit genug gehenden Ansätzen aus der traditionellen deutschen Gegenwartshermeneutik.
Noch Fragen?
Vielleicht eine noch. Hat das Projekt auch eine soziale Seite? Weil wir leben ja heute in einer funktional differenzierten Gesellschaft und da ist jeder für etwas anderes zuständig. Dort ist der Experte und da ist der Philosoph für Philosophie zuständig und der Literaturwissenschaftsprofessor für Literaturwissenschaft.
Selbstverständlich, da das Ganze ja doch auch sehr stark auf die kommunikationstheoretischen und sprachphilosophischen Debatten der Gegenwart eingehen muss und dann anhand des Textes zeigen kann, was für zusätzliche Elemente darin auch auftauchen, die genau diese Spezialisierung prägen, irgendwie durchbrechen. Also ich finde schon, dass das auch dadurch gerade eine soziale Relevanz hat, in der man aufzeigen kann, wie verschiedene Jargons sich dann doch wieder treffen und gegenseitig überschreiten. In dem Sinne aber natürlich ist keine explizite, sondern eine implizite.
Alle zufrieden? Dann sind wir gut in der Zeit. Der nächste Vortrag soll in 10 Minuten, in 20 nach beginnen. Sie haben also Zeit zu wechseln, aber vielen Dank.